Hey, na? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten in der Mitte der Woche. Wenn ihr Fragen stellen wollt, gerne im Calcio Berlin Community Tab. Das ist der schnellste Weg hier rein. Und übler Typ 69 hat genau das gemacht. Ich bin so schnell in die Fragen jetzt reingegangen. Gibt es irgendwas abzuklären? Geht's euch gut? Hat jemand eine Wortmeldung? Nee? Wenn ich jetzt anfange, dann ratter ich auch durch, Freunde. Dann gibt's nichts mehr zu sagen. Okay, dann machen wir das. Übler Typ 69. Moin Nico. Union Berlin hat sich mittlerweile in der Bundesliga etabliert. Der FCM steht aktuell auf dem Relegationsplatz in Liga 2 und Dresden und Cottbus sind mitten im Aufstiegsrennen der dritten Liga. Wie siehst du den Ostfußball aktuell und welche Hoffnungen und Erwartungen hast du für die Zukunft der S-Clubs, Ostclubs? Liebe Grüße aus der Otto-Stadt. Otto-Stadt. Tja, Frage ist natürlich jetzt, es kann ja nur um den Otto-Motor dann vermutlich gehen. Ja, wo wird der entstanden sein? Erfurt? Ich guck nach, wo die Otto-Stadt ist. Ja, habt ihr mich schon wieder damit bekommen? Erste Frage und ich bin schon am Googlen, Alter. Otto-Stadt Magdeburg. Und es ist wegen... Ah ja, nee. Ist wegen einem anderen Otto. Wegen Otto von Gürike. Okay, naja, gut. Ostfußball ist natürlich jetzt eine Frage, zu der ich nur abweiben kann. Ist ein bisschen eine Laberfrage, weil was soll ich dazu Konkretes zu sagen? Aber ich habe schon mal an anderer Stelle mehr als einmal gesagt, der Ostfußball wurde nach der Wende in Deutschland, im dann vereinigten Deutschland, nicht fair behandelt. Man hatte natürlich einen gewissen kompetitiven Rückstand zur Bundesliga und den konnte man natürlich nicht auffangen und die Ostmannschaften, die ja dann in die Bundesliga gekommen sind, hatten erstmal große Schwierigkeiten und ich glaube, dass man damals die Fehler gemacht hat, unter denen Ostvereine heute noch zum Teil zumindest leiden. Union Berlin hat sich etabliert, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich nehme Union immer gar nicht so richtig als Ostverein wahr, weil ich natürlich in Berlin lebe, aber es ist natürlich ein Ostverein und die eben anderen angesprochenen, der FCM, Dynamo, Cottbus, ich denke dann bei Ostvereinen immer sofort auch an Carl Zeiss, an BFC, an hier die Rostocker da oben. Das Lustige ist ja, dass wir Westdeutschen, ich sage das mal, weil ich Westdeutscher bin, sage ich das mal im Wir, wir tun so, als wären das keine gigantischen Clubs in der Vergangenheit. Der FCM ist halt Europapokalsieger geworden 1974. Carl Zeiss stand in einem Europapokalfinale 1981. Das sind alles gigantische Clubs. Dresden muss sich vor 3-4 Vereinen in Deutschland verstecken, vielleicht was die schiere Masse an Fans betrifft und mehr dann aber auch nicht. Und ich habe nicht nachgeschaut, aber ihr wisst, was ich meine. Unglaublicher Support. Und es ist absolut Zeit dafür, dass wir mehr Ostvereine in der Bundesliga haben. Stellt euch mal vor, wenn einige der weniger attraktiven Vereine ersetzt werden durch Magdeburg, durch Dynamo, durch Hansa. Das wäre unglaublich, denn wir haben nicht nur vergessen, was das für europäische Giganten sind im Fußball oder gewesen sind, bevor sie nach der Wende ein bisschen zurechtgestutzt worden sind. Das sind Vereine, die immer noch supported werden wie europäische Giganten. Und diese Power, wenn die mal hochkommen in die Bundesliga und sich in der Bundesliga etablieren, in der zweiten Bundesliga, Union Berlin, alte Försterei, ist eines der ekligsten Stadien, in denen man als Gast kommen kann. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, das wäre bei fast allen Ostvereinen so. Und ich bin so hier für euch. Also deshalb ist meine Antwort eigentlich relativ kurz. Und ich hoffe einfach, dass die Ostvereine jetzt mehr und mehr einen Weg finden, sich zu etablieren. Und ich glaube, sie haben einen sehr, sehr wichtigen Schritt sind sie gegangen, als sie sich für die Regio-Reform gemeinsam stark gemacht haben. Da geht es natürlich vor allem um die Regio Nordost und die Vereine, die dort eben aktiv sind. Dort sind sehr, sehr viele Traditionsvereine aus der DDR gestrandet. Und die haben sich eben gemeinsam mit der Kampagne Meister müssen aufsteigen dafür stark gemacht, dass eben sie einen festen Aufstiegsplatz bekommen, beziehungsweise dass es eine viergleisige Regio gibt und alle einen festen Aufstiegsplatz bekommen. Und ich finde das gut. Und ich finde es gut, dass sie sich zusammenrotten, denn genau so müssen sie es machen. Denn die Power, die Ostvereine noch haben, die im Verhältnis zum Rest von Fußball Deutschland da brach liegt, ist halt gewaltig, gewaltig. Und da hoffe ich, dass sie da eben einen Weg finden, sich zu etablieren, denn es würde dem deutschen Fußball einfach auf so vielen Ebenen brutal gut tun. Und was denkt ihr denn, was in der internationalen Wahrnehmung passiert? Denn, und das ist no disrespect, wenn Dynamo Dresden, hat niemand mehr auf dem Schirm gerade, ne? kein Engländer, kein Franzose. Stell dir mal vor, die steigen in die Bundesliga auf, die wundern sich, wo die herkommen und sehen plötzlich, dass da 40.000 Mann ganz Stadion-Choreo machen. Und deshalb glaube ich, dass die Ostvereine, die eben sich nicht in der Bundesliga etablieren konnten, dass es da einige Vereine gibt, die die größte Bereicherung für die Bundesliga darstellen würden, die realistisch ist. Die größte. Ja? Also HSV, Schalke, Lautern von mir aus, klar, die wären alle super für die Bundesliga. Aber von denen, die eben nicht zu diesem alten Kreis gehören, wo man sagt, ah ja, die klassischen alten Bundesliga-Clubs, da wäre das, also was da noch brach liegt und was da nachkommen könnte, wenn wir da ein paar Ostderbys hätten in der Bundesliga, es wäre unglaublich geil. Und deshalb, um das abzuschließen, meine Hoffnung ist, dass die Entwicklungskurve der Ostvereine so weitergeht wie in den letzten Jahren. Magdeburg stetig besser geworden und zu Recht aktuell auf dem Relegationsplatz. Dynamo darf sich gerne etablieren, dann erstmal in der zweiten Liga. Cottbus wieder in der zweiten Liga, wäre super. Die waren absolut geil, als sie in der Bundesliga waren. Haben mir viel, viel Freude bereitet. Und ja, ich würde mich einfach extrem darüber freuen, wenn wir von diesen Clubs wieder mehr sehen würden. Weiter geht's. Und zwar mit der Frage von Leon-W. Und der Mann hat einen... Der Mann ist der verlorene Wright Brother, denn er hat einen Doppeldecker gebaut. Hatten die Wright Brother einen Doppeldecker? Safe, oder? Wusstet ihr übrigens, also die Gebrüder Wright sind die Erfinder des Fliegens, sagt man so. Man auch sagen muss, Erfinder des Fliegens ist große Worte für jemanden, der auf dem Planeten lebt, wo Vögel chillen. Wusstet ihr, dass die Brasilianer eigene Gebrüder Wright haben, wo die denken, nee, das ist ja Shay und gut, aber wir haben ja einen, der hat es eigentlich erfunden. Naja, ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Leon W. fragt, gute Nico, wie viel Zeitaufwand ist so ein Video wie das zu 1860 mit der gesamten Recherchezeit für dich? Zu welchen Mannschaften, Themen sind vielleicht noch solche Videos geplant in Zukunft? Grüße aus Heimeneck. Und wie gesagt, der Leon kommt dann direkt noch mit einer Zweitfrage hinterher, aber erstmal zu der 1860. Also in diesem Fall war es jetzt so, dass ich das Glück hatte, dass unser Redakteur Bennett, liebe Grüße und Shoutout auch für ihn an die gute Arbeit, da bereits sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet hatte. Ich würde sagen, bestimmt im Umfang von 10, 15 Stunden. Und ich habe, würde ich sagen, ziemlich genau dasselbe nochmal investiert. Ich würde sagen, wir sind so in der Recherche, in der reinen Recherchearbeit bei 25 Stunden. Dann wird ein bisschen was glatt gezogen, dann kommt die Aufnahme dazu und dann kommt die Postproduktion, der Schnitt, mit dem habe ich aber nichts zu tun, deswegen rechne ich den nicht rein. Und ich würde, das war jetzt das erste Mal, dass ich das mit Bennett gemeinsam, also mit einem Redakteur, der ein bisschen Zuarbeit gemacht hat, hat mir auch sehr geholfen. Wenn ich überlege, zum Beispiel das Video für Frankreich, für die Ligue 1, das war dann quasi dieselben Stunden ungefähr, aber halt für mich alleine. Und da ist dann immer für mich auch so ein bisschen das Problem, weil wir so viele andere Sachen ja auch machen. Da muss Podcasten so. Ich bin so jemand, der, wenn ich mich einmal richtig in ein Thema reinarbeite, dann will ich da nicht rausgehen. Und dann hasse ich es, wenn ich abgelenkt werde. Und deshalb war es super, dass ich von unserem Redakteur Bennett so einen Grundstock bekommen habe, auf dem ich dann aufbauen konnte. Und dennoch muss ich sagen, und so geht es mir immer bei den Ist das noch Fußballs, immer. Ich fühle mich da extrem angreifbar, sehr, sehr unsicher und denke immer, ist das richtig? Mache ich das alles hier richtig? Warum? Weil es natürlich ein sehr anklagender, lauter Ton ist und weil jede Geschichte im Fußball mindestens zwei Seiten hat, jede Geschichte auf der ganzen Welt, nicht nur im Fußball. Es gibt immer zwei, wenn nicht drei, vier, fünf Seiten. Die kann ich nicht immer alle abdecken. Das bedeutet, ich muss mich in der Recherche zu so einem Video ganz aktiv dazu entscheiden, was ich nicht erzählen will. Und was ich rauslassen will. Und in der Sekunde, wo du das machst, bist du angreifbar von genau dieser Seite. Ne? Weil du kannst dir immer dann sagen lassen, naja, zur Wahrheit gehört aber auch. Bumm. Und das funktioniert immer. Und deshalb bin ich bei diesen Videos super, super vorsichtig. Und deshalb ist es auch häufig so, dass die, ist das noch Fußballs, angekündigt werden für einen Donnerstag und dann in der nächsten Woche kommen. Weil ich dann nochmal ein paar Stunden eben investieren will. Weil ich dann doch nochmal recherchieren will. Weil ich dann plötzlich das Gefühl habe, ich muss irgendwelche Fakten doppelt checken. Und warum erkläre ich das so ausführlich? Weil das der zweite Teil der Frage ist. Zu welchen Mannschaften und Themen sind vielleicht solche Videos in Zukunft noch geplant? Die Ideen, was man da machen könnte, die sind relativ unlimitiert. Aber das Problem ist eben, der Arbeitsaufwand ist sehr, sehr groß. Und eben dieses Gefühl von, das muss richtig sitzen, wenn ich es mache. Es muss sitzen. Deshalb kann ich auf jeden Fall sagen, eines der nächsten, wo wir jetzt noch nicht großartig in der, oder wo ich noch nicht im Texten bin, also das ist noch nicht für die nächsten ein, zwei Wochen angedacht, aber das wird auf jeden Fall die Club-WM sein und der Machtkampf, der zwischen FIFA und UEFA entbrannt ist in den letzten Jahren. Und ja, die werden also auf jeden Fall weiterkommen und es hilft mir sehr, da jemanden an meiner Seite zu haben, der mir eben zuarbeiten kann, der dann auch eben selbst ein das ist auch noch vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich bin sehr kommunikativ, das heißt, ich rede, während ich auch dann skripte, werfe ich Ideen zu, stelle ich eine Frage zu einer Thematik. Manchmal bewusst lasse ich Sachen aus, weil ich eine bestimmte Antwort haben will. Manchmal frage ich allgemeingültige Sachen. Dann hilft es mir sehr, wenn ich jemanden habe, der ähnlich eingearbeitet ins Thema ist, wie ich das bin an dieser Stelle. Und ja, deshalb da auf jeden Fall Shoutout. Und jetzt gehen wir weiter zur nächsten Frage von Leon W. Und gute Nico, wie bewertest du die Rückkehr von Kevin Volland zu 1860 München? Wie viel Torbeteiligung traust du ihm zu? Grüße aus Heimeneck. Ich behaupte, ich kann an der Endsilbe jeder Ortschaft sagen, wo die liegt, in welchem Bundesland. Also wie sehr kann es nach Bayern klingen wie Heimeneck? Heimeneck ist doch, das ist ja, also das muss irgendein kleines Kaff sein. Komm, wir schauen mal nach. Heimeneck. Heimeneck hat laut, cool, 2011 91 Einwohner. Crazy. Okay, Heimeneck ist jetzt nicht, ist keine Weltstadt, aber in Heimeneck gibt es Löwenfans. Und Löwenfans können sich vollkommen zu Recht darüber freuen, dass Kevin Volland zurückkehrt. Denn ich finde es auch einfach nur geil. Kevin Volland hätte mit Sicherheit noch lukrative Verträge bekommen können, sowohl finanziell als auch sportlich. Interessanter, wenn es ganz nüchtern betrachtet, als Nicht-1860er quasi, hätte der mit Sicherheit auch noch zweite Liga spielen können oder woanders, erste Liga, ist gar keine Frage. Er entscheidet sich für die Heimkehr und das in einer Phase, wo 60 nicht super geht, wo es viele Unklarheiten gibt, wo man ganz klar davon ausgehen kann, dass der einen massiven Paycut genommen hat, einfach nur, um sich diesen Wunsch selbst zu erfüllen, seinem Verein nochmal zu helfen. Da muss man auch mal sagen, Chapeau Union Berlin, die ihm da wirklich überhaupt keine Steine in den Weg gelegt haben. Und um die Frage mit den Scorern zu beantworten, ich wünsche ihm halt vor allem mal, dass er fit bleibt, ne? Das war ja in den letzten Jahren schon durchaus auch ein Thema. Aber natürlich kann Kevin Volland 20 Scorer machen in der dritten Liga. Also, was ist er jetzt, 33, Kevin Volland? Ich guck mal nach. Volland. 32. Wird im Juli 33, ist dann also mit 33, wird er bei den Löwen wieder anheuern. Und der hat in der Saison 21-22, was die letzte Saison war, wo er uneingeschränkter Stammspieler bei Monaco in der Ligue 1 war, 20 Scorer gemacht in der Ligue 1. Das kann er easy für 60 machen. Ich hoffe, wir sehen sowas Geiles wie 15-15 oder sowas. 17-13, knapp an die 30 Scorer, voll an dem Löwentrikot. Das ist einfach eine geile Sache und ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich da extrem drauf freue und ich wahrscheinlich sein erstes Spiel mir live reinziehen werde. Von den Löwen gehen wir zum anderen Verein in München. Die Frage kommt von Paul DS6873. Servus Nico. Der Florian-Wirtz-Transfer zum FC Bayern bahnt sich in den letzten Tagen immer mehr an. Denkst du, es wäre überhaupt eine gute Entscheidung, der Bayern 120 Millionen für Wirtz zu bezahlen, auch wenn Wirtz unbestritten ein Topspieler ist und es auch das Ziel des FC Bayern sein sollte, ihn zu verpflichten, hat sich gerade in der scheidenden Saisonphase gezeigt, dass die Probleme hauptsächlich in der fehlenden Kaderqualität in der Defensive liegen. Sollte Bayern das Geld in beispielsweise einen neuen Weltklasse IV und RV investieren? Liebe Grüße. Liebe Grüße an Paul. Also ich sag ja schon wirklich seit über einem Jahr, anderthalb Jahren oder sowas, dass ich davon ausgehe, dass Florian Wirtz zum FC Bayern gehen wird. Und genau jetzt, wo diese Frage reinkommt, bin ich mir da so unsicher wie lange nicht. Denn Xabi Alonso ist für mich garantiert bei Real Madrid. Da würde ich also fast jede Wette inzwischen halten. Und man hört eben, dass Florian Wirtz persönlich Real Madrid vielleicht auch spannender findet als den FC Bayern München. Von daher ist da gerade so ein bisschen Unsicherheit mit drin. Paul hat natürlich recht, die Bayern müssen was tun. In meinen Augen sowohl offensiv als auch defensiv, aber defensiv sind es, wenn man das möchte, mehr Baustellen. Wenn man sagt, wir gehen ans Reißbrett und planen hier neu, dann neuer IV, neuer RV, neuer ZDM. Verstehe ich komplett diese Punkte. Das spricht natürlich jetzt nicht für Florian Wirtz und dafür, dass man 120 Millionen Euro ausgeben sollte für ihn. Aber ich versuche jetzt hier eine Brücke dahin zu bauen, dass wir alle gemeinsam dort landen, dass wir das für eine gute Idee halten. Und wahrscheinlich klappt es nicht, aber ich versuch's. Erster Punkt ist, Florian Wirtz ist halt ein Weltklasse-Spieler. mit 21 Jahren ist er einer der besten offensiven Spieler der Welt. Ein hochmoderner Spielmacher, pressingresistent, kann verschiedene Rollen in der Offensive spielen. Er ist ein deutscher Spieler, darauf achten die Bayern traditionell immer super, super gerne. Er könnte bei Bayern ganz klar Gesicht dieses Vereines mit Jamal Musiala werden. Für die DFB-Elf wäre es Gold wert, Musiala und Florian Wirtz gemeinsam spielen zu sehen. Man hätte einen Nachfolger, der, glaube ich, auch, und das klingt jetzt verrückt, aber zumindest in Teilen die Sympathieschuhe von Thomas Müller füllen könnte, aus seiner ganz eigenen Art und Weise. Und ich weiß, wir glauben immer, dass das so unabsichtlich ist bei Florian Wirtz, aber ist auch scheißegal, weil der Junge ist halt einfach sympathisch, er ist entertaining, ist ein lustiger Typ. Und wenn Florian Wirtz nochmal, der wird 22 jetzt noch Ende dieser Saison, wenn die Bayern den jetzt holen für 120 Millionen Euro und der ansatzweise seine Leistungen so halten kann, aber das beim FC Bayern macht, in der Bundesliga fünfmal Meister wird, in der Champions League um Titel mitspielt eventuell. Diesen Marktwert von 120 Millionen Euro, den kriegst du in 5, 6, 7 Jahren garantiert wieder. Garantiert. Wenn du ihn in 5, 8 Jahren verkaufen willst, das bezahlt dir jemand. Da bin ich ziemlich überzeugt von, wenn eben nicht irgendwas Schlimmes passiert. Und der Hauptpunkt, warum ich sage, dass man es machen muss, ist der, dass ich glaube, dass der FC Bayern in den letzten, Nikos und ich haben im Podcast drüber geredet und ich habe meine Meinung seitdem, meine Meinung ein bisschen geändert, ein bisschen angepasst und ich glaube, was der FC Bayern machen muss, ist seine Achse finden. Die Achse, die einst Robben, Ribéry, Thomas Müller in der Offensive zum Beispiel waren. Diese Jungs, wo du sagst, das sind die Gesichter, an die, weißt du, wenn du an die Bayern 13, 14 denkst, denken wir alle zuerst an Arjen Robben, Franck Ribéry, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Manuel Neuer. So geht's dann sogar. Aber Robben, Ribéry, diese Achse. Ich glaube, Wirtz, Musiala, Olise, die sind alle 23 Stand jetzt oder jünger. Das könnte das Robbery dieser Generation sein. Das sind drei absolute Weltklasse-Spieler, die so gut sind, dass man um sie eine Mannschaft dass man um sie herum eine Mannschaft aufbauen kann. Und vor allem, du kannst einfach davon ausgehen, dass wenn diese drei fit sind, wird es auf der Welt keine fünf Mannschaften geben, die vergleichbare Qualität auf denselben Positionen bringen können. Die wird es nicht geben. Nur die gigantischsten Clubs können da mitgehen. Und wir reden hier von Spielern, die in einer Saison, in der sie Verletzungsprobleme hatten, gerade Wirtz und Musiala, Folgendes auflegen. So, wir fangen an mit Olise. 22 Scorer in 30 Spielen. Ein offensiver Mittelfeldspieler, Flügelspieler. 20 Scorer in 27 Spielen von Wirtz, 16 Scorer in 25 Spielen von Musiala. Das sind 66 Scorer aus dieser von mir zusammen fantasierten Mittelfeldreihe. Wenn man diese Jungs zusammenkriegt, wenn man es schafft, dass die gemeinsam agieren und sich nicht gegenseitig beschreiten, dann ist das die beste offensive Dreierreihe, die die Bundesliga jemals gesehen hat, sondern nur diese Ribéry-Robben-Thomas-Müller-Nummer ausgenommen. Alle anderen wären nicht so gut wie Wirtz, Musiala, Olise. 13-14 haben Müller, Robben, Ribéry 63 Scorer gemeinsam gemacht. Alles nur Bundesliga-Scorer. Und da muss man aber sagen, dass Franck Ribéry da auch verhältnismäßig wenig gespielt hat. Aber vergleichbare Einsatzzahlen. Und das ist für mich wirklich das große Pro-Argument in diesem Sommer, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Diese Baustellen werden dann nicht zu sein. Aber du hast die Möglichkeit, etwas zu schaffen, durch eine Tür zu gehen, ein Konstrukt zu bauen, dass, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du die Chance nie wieder haben. Florian Wirtz, also dann vielleicht mit 30 oder sowas. Oder wenn er bei seinem großen Verein, wo er dann hingeht, halt komplett auf die Fresse fällt. Aber warum sollte er das machen? Manchmal gehen so Timelines halt nicht, fallen die nicht so aufeinander, wie es wie wir es uns alle wünschen würden, wie alles perfekt wäre. Beim FC Bayern ist das so. Es ist nicht der perfekte Zeitpunkt, um für Florian Wirtz 120 Millionen auszugeben. Und dennoch, glaube ich, muss man es jetzt machen, einfach um dir selbst die Chance zu geben und auch Vincent Kompany die Chance zu geben, eine Ära aufzubauen. Und in der Bewertung der Defensive steht und fällt für mich alles ein bisschen mit Dayo Upamecano. Denn wenn wir sagen, Upamecano ist gut genug, dann glaube ich, gibt es für den FC Bayern einen relativ gangbaren Weg in diesem Sommer, sich zu verstärken, Wirtz zu holen und trotzdem nicht am finanziellen Hungertuch zu nagen, wenn dann der September eingeläutet wird. Dario Upamecano spielt für mich die beste Saison, seit er beim FC Bayern ist, vor allem in der Bundesliga. Dario Upamecano profitiert von Vincent Kompany. Und ich persönlich glaube, dass Dario Upamecano noch Entwicklung in sich hat. Kriegt er die Flausen jemals ganz auf den Kopf, die ihm immer wieder dazu führen, so viele diese Flüchtigkeitsfehler zu machen? Wahrscheinlich nicht. In Summe sind es aber weniger geworden bei ihm in dieser Saison, und zwar ganz eindeutig. Bei wem es nicht weniger geworden sind, ist Minjae Kim. Der steht in dieser Saison alleine in der Bundesliga bei 4 Fehlern mit Gegentorfolge, dann noch 2 davon in der Champions League. Minjae Kim ist für mich der erste Verkaufskandidat. Ich würde sagen, Upamecano ist gut genug, um zu bleiben. Und das bedeutet, dass man nur eine Baustelle aufmacht für einen Innenverteidiger. Und da würde ich eben jemanden nehmen, der keine Fehler macht. Und zwar einfach wirklich gar keine Fehler. Letzter Fehler mit Torfolge in der Bundesliga, Saison 2021, Ablöse 0 Euro. Wenn im letzten Sommer nichts kaputt gegangen ist in den Verhandlungen zwischen Spieler und Verein, müsste der FC Bayern in meinen Augen jetzt nochmal bei Jonathan Tah versuchen. Ablösefrei kriegst du nichts ansatzweise Vergleichbares. Jonathan Tah ist einer der besten Innenverteidiger der Weltklasse. Wie gesagt, der letzte Fehler mit Gegentorfolge von Tah laut Sofascore 2020/2021 in der Bundesliga. In der Champions League hatte er dieses Jahr einen drin. Fair enough. Und bei Tah ist für mich so ein bisschen die große Frage, ist natürlich so die Geschwindigkeit, ne? Die Bayern stehen mit so einer hohen Kette. Kriegen die das zugelaufen? Und Tah hatte in der Vergangenheit durchaus schon mal sehr, sehr schnelle Momente. In der jetzigen Saison war er, glaube ich, bei knapp 34. Und ich sage, das muss reichen. Wenn der FC Barcelona bereit ist, das zu machen, die also wirklich absolut vergleichbar riskant mit der letzten Reihe agieren, wie es der FC Bayern macht, dann kann es der FC Bayern auch tun. Und dann wäre meine Herangehensweise Splash all in Florian Wirtz, Jonathan Tah holen, ablösefrei. Damit entkernst du eben auch noch deinen Rivalen Bayer Leverkusen, was ja nun absolute bayerisches Kulturgut auch ist. Und wenn dann die Frage für mich ist, wenn die Frage jetzt dann quasi ist mit der Rechtsverteidigerposition, Florian Wirtz oder einen Rechtsverteidiger, wer auch immer dieser Rechtsverteidiger sein würde, dann ist meine Antwort Josip Stanišić. Und deshalb würde ich, glaube ich, als FC Bayern nicht versuchen, nachzuladen, sondern neu zu bauen. Und ich finde, du hast eben schon verdammt gute Bausteine im Kader. Du hast ja auch noch weitere junge Spieler im Kader. Und ich würde eben versuchen, mit Wirtz, Musiala, Olise, Pavlovic, Stanišić, da etwas aufzubauen. Und Stanišić ist vielleicht jetzt auch auch Pavlovic ist schon ehrlich gesagt frech, die in denselben Atemzug zu nennen. Aber versteht den Grundgedanken. Ich glaube, der FC Bayern sollte ein Gerüst für die Zukunft bauen. Und dafür halte ich den Florian-Wirtz-Transfer für genau richtig. Nächste Frage, nochmal zum FC Bayern, weil wir gerade dabei sind. Dana Fana 0406 FCB. Servus, angenommen der FC Bayern wird Meister, wie ist Kompanys Saison zu bewerten? Wie weit kann sich der FC Bayern unter ihm entwickeln und sollte er langfristig bleiben oder nicht? Grüße aus dem südlichsten Land, wo der Thermic Ground Pangolin zu Hause ist. Liebe Grüße nach Südafrika. Vincent Kompany. Okay, also gucken wir erstmal auf ein paar nüchterne, nackte, trockene Statistiken. Die erfolgreichsten Bayern-Trainer nach Punkteschnitt. Jupp Heynckes, Hansi Flick, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, Carlo Ancelotti, Nico Kovac, Vincent Kompany. Hinter Vincent Kompany, Franz Beckenbauer, Gio Trapattoni, Ottmar Hitzfeld, Louis van Gaal, Otto Rehhagel, Udo Lattek, durchaus sehr, sehr renommierte Trainer. Und wenn wir eben mal rausnehmen, dass Jupp Heynckes eben 3-mal Bayern-Trainer war, dann sind wir bei 6 Namen in der Geschichte des FC Bayern München, die mehr Punkte im Schnitt geholt haben als Vincent Kompany. Dass einer davon Niko Kovac ist, das ist halt so ein bisschen, ne, da denkt man, ja, okay. Da kann man also in meinen Augen keinen Vorwurf draus machen. Gucken wir weiter. Die Offensive, aktuell die beste in der Bundesliga und borderline elitär Bundesliga historisch. Aktuell 2,9 Tore im Schnitt, damit würde man bei 98 landen. Die einzige Mannschaft, die das jemals übertroffen hat, ist der FC Bayern München. Die Bayern auf Kurs, 35 Gegentore zu fangen. Damit, das wäre die beste Defensive der letzten 6 Saisons des FC Bayern München. Bedeutet also erstmal statistisch, Punkte in Ordnung, machen wir auf gar keinen Fall ein Fass drüber auf. Offensive gut, Defensive auch gut, zumindest auf Bundesliga-Level. Das ist hier ein wichtiger Punkt, gerade bei der Defensive. Gucken wir also da, wo es gescheitert ist. DFB-Pokal. Man scheitert da an Leverkusen. Aber die Bewertung dieses Spiels, in meinen Augen absolut nicht in Ordnung, wenn man sagt, das war Vincent Kompanies Fehler, dass man da ausgeschieden ist. Da hat Manuel Neuer nach 13 Minuten rote Karte gesehen. Da spielst du gegen Leverkusen halt, oder 17 Minuten, spielst du 70 Minuten Unterzahl gegen Leverkusen. Und dafür haben die Bayern sich teuer verkauft. Bin ich nicht bereit, das Vincent Kompany anzugreifen. Champions League, da sind 3 oder 4 der 5 besten Spieler ausgefallen. Oder 3 oder 4 der 8 besten Spieler, ist scheißegal. Auch da wieder würde ich zumindest sagen, die Umstände sind so mildernd gegen, und das muss man immer noch mal sagen, eine absolute internationale Topmannschaft. Inter Mailand ist eine Topmannschaft. Das gegen mit solchen Verletzungssorgen, gegen so eine Mannschaft so eng zu gestalten und am Ende wirklich brutal, brutal bitter zu scheitern, auch da, ich bin nicht bereit, Vincent Kompany da großartig eine Schuld für zu geben oder zu sagen, das war so schlecht, dass es für ihn nicht weitergehen kann. Und natürlich gibt es trotzdem Kritikpunkte. Gerade auf europäischem Parkett in der Hinrunde, also zum Teil ins offene Messer gelaufen, fahrlässig. Ich denke immer an dieses Barcelona-Spiel. Das war wirklich dermaßen mit Ansage. Und bis jetzt den Nachweis ein klein bisschen schuldig geblieben, dass er in der Lage ist, sich anzupassen. Dass er in der Lage ist, vielleicht auch mal pragmatisch daran zu gehen und zu sagen, das ist nicht das, was ich spielen will, aber das ist die beste Lösung gegen den Gegner. Das ist für mich der ganz große Punkt, wo Vincent Kompany sich verbessern muss. Weil alles andere, gestehe ich, würde ich sagen, ist er auf Kurs. Das geht in die richtige Richtung für einen Trainer, der 39 Jahre alt ist, der ein ganz junger Trainer ist, der seine erste Station auf Top-Niveau hat, die ja auch ehrlich gesagt jetzt, also man kann jetzt nicht sagen, dass die letzten Jahre ein einziger Erfolgszug für ihn gewesen wäre mit dem Abstieg von Burnley, klar, auch vorher aufgestiegen. Worauf ich nur hinaus will ist, noch nie auf diesem Level gecoacht. Und da muss man einem so jungen Trainer zumindest den Glauben schenken und die Zeit einräumen, dass er sich da verbessern kann. Denn ich finde, um jetzt großartig, wenn ich jetzt versuchen würde, ihn abzusägen, dafür hat er einfach nicht genug falsch gemacht. Außerdem finde ich, ist er gut in der Kommunikation, nicht immer, aber meistens gut in der Kommunikation. Hat in meinen Augen die DNA FC Bayern ziemlich gut verstanden, finde ich zumindest, oder verkauft sich sehr, sehr gut. Und ist eben jemand, der, und das sagen eben sehr, sehr renommierte Trainer über ihn, ein hochintelligenter Fußballer. Und deshalb glaube ich, dass junge Trainer, junge Menschen sind gerne mal stur, sind Sturköpfe und dass da eine gewisse Anpassung noch kommen wird. Und deshalb glaube ich, und das ist jetzt lehne ich weit aus dem Fenster, weil das quasi das Gegenteil von dem, was ich jetzt sagen würde, ist viel einfacher und viel, viel wahrscheinlicher. Aber ich glaube, dass Vincent Kompany aus dem FC Bayern ja eine Mannschaft machen kann, die um Champions-League-Titel mitspielt, die nächstes Jahr im Halbfinale, Finale stehen kann oder in 2 Jahren. Das glaube ich auf jeden Fall und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wenn Vincent Kompany mal ein paar Jahre mit der Mannschaft hat und ein paar Jahre Spieler nach seinem Gusto in diese Mannschaft reingeholt hat, dann glaube ich, dass er zumindest, was aktuell junge Trainer betrifft, einer ist, der das Potenzial hat, eine europäische Spitzenmannschaft zu formen. Ob das beim FC Bayern so passiert, das ist eine ganz andere Frage. Aber für mich wäre die klare Antwort, unter Vincent Kompany kann definitiv noch eine spannende Entwicklung stattfinden. Und wenn ich der FC Bayern bin, dann hätte ich kein Interesse daran, das jetzt schon zu beenden. Die nächste Frage kommt von Thomas Mee und ihr könnt sie ja einmal lesen. Ja, also Freunde, sehen wir die Werksvereine in Deutschland zu kritisch nach 50 Jahren? Super gute Frage, denn sie ist ganz, ganz einfach zu beantworten. Leverkusen erhält jährlich Zuwendungen von 25 Millionen Euro. Bedingungslos. Egal, was die machen. 25 Millionen Euro. Abstieg, 25 Millionen Euro. 18 Millionen Euro für Lojek in Sand gesetzt, 25 Millionen Euro. Leverkusen hat über Jahre einen Betrag bekommen, der dir absolute Narrenfreiheit gibt im Arbeiten. Du kannst es gar nicht so verkacken, dass du es mit 25 Millionen Euro nicht so weit abgefedert bekommst, dass du dann eben wieder da bist. Das passiert seit Jahren, für Jahre, dieses Jahr, nächstes Jahr, letztes Jahr und das ist ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Und Philips macht das nicht. Ende. Philips ist seit 10 Jahren nicht mehr Trikotsponsor. Das Einzige, was sie noch bezahlen, ist für Stadion Namensrechte. Das heißt, die bezahlen mit Gegenleistung. Ja, ein ganz normaler Sponsoring-Deal. Nicht 25 Millionen hier, Shay, das euch gibt. Und das ist der ganz große und der grundlegende Unterschied. Und das ist auch der große Kritikpunkt an Leverkusen. Wir kritisieren Leverkusen nicht dafür, dass sie aus einer Werkself entstanden sind, sondern dass sie das Geld von eben jenem Werk immer noch nehmen. Nach 1000 Jahren. Ist einfach unfair. Ist einfach sau unfair. Und das hat Philips nicht. Und das ist die Antwort auf die Frage. Gut, Nico. Wie beurteilst du das Unentschieden des HSV gegen Schalke? Ist es eine ernstzunehmende Krise, die den Hamburgern am Ende den Aufstieg kosten könnte? Oder bloß ein Ausrutscher gegen zumindest namentlich noch große Gegner? Liebe Grüße aus Hanau. Guck an. Ja, also, ist auch mal so. Vorhin hier draußen Krüge diese Frage vorgelesen. Heieiei, sag ich dir, die Hamburger. Krise? Keine Bundesliga? Folgendermaßen haben wir danach geschaut. Der HSV ist Top 5 oder sowas, wenn es um Form in der zweiten Liga geht, tatsächlich. Immer noch. Und dennoch würde ich sagen, ah ja, klar ist das mindestens mal eine Ergebniskrise, wenn du gegen die von mir totgeredeten und seitdem bärenstarken Braunschweiger 2-4 abgefiedelt wirst und danach gegen schwache Schalker eben, die in dem Spiel nicht schwach waren, aber ansonsten nicht unbedingt starke Schalker, die einen Sieg in den letzten 5 Spielen geholt haben, dass du eben dann gegen die unentschieden spielst. Das ist vielleicht keine Krise, aber das ist ein klares Zeichen dafür, dass es bei den HSV-Spielern hier oben arbeitet. Und das lasse ich mir auch nicht sagen, dass dem nicht so wäre. Wird es den HSV den Aufstieg kosten? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Hamburger werden sich jetzt ein bisschen berappeln. Ich hoffe, dass man die Geschichte Dompe etc. ein bisschen einfangen konnte. Ich mag's, ich habe nichts gegen Schärfe in solchen Diskussionen, aber das war mir ein bisschen zu viel. Jetzt kommen dann Karlsruhe, Darmstadt, Ulm und Fürth. Und ich glaube, Hertha ist die formstärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Und ich behaupte, dass der HSV direkt aufsteigen wird. Ja, die werden Zweiter oder Erster werden. Und sie haben es auch verdient über diese Saison. Und ich bin einfach gar nicht bereit, hier das Thema Krise und der Frühlingsfluch und irgendwas aufzumachen. Nein, der HSV steigt auf, Freunde. Und das ist auch gut so. Und damit kommen wir auch schon zu einer der letzten Fragen des heutigen Tages. Liquid Spirit 16 fragt: Gute Nico, wir schreiben das Jahr 2045. Du blickst auf 10 Karrieren, die mal große Versprechen waren, zurück. Wie würdest du sie heute einordnen? Deine Kategorien: Weltklasse über Jahre, Topniveau aber nicht ganz oben, solider Profi mit starker Phase, uneingelöstes Versprechen, völlig in Vergessenheit geraten. Kingsley Coman hatte Weltklasse 1-gegen-1 Qualität, Weltklasse Big Game Moments und dennoch viel zu verletzungsanfällig für die oberste Kategorie. Deshalb Kingsley Coman, Topniveau aber nicht ganz oben. Paolo Dybala. Ich bin ja bekennender Dybala-Hater. Nicht, weil ich den Jungen nicht toll fände, aber weil ich einfach finde, dass er halt aus dem Bauch aus 3 gute Saisons gespielt hat. Ich gucke jetzt nochmal in seine Statistiken. Ich wäre tatsächlich im Bereich uneingelöstes Versprechen, weil ich dachte bei Dybala, aber ja, ich bin noch nicht mal bei den Statistiken, ich bin noch nicht da angekommen, aber er hatte auf jeden Fall zu gute Saisons für ein uneingelöstes Versprechen, würde ich mal sagen. Wir gucken mal rein. All Seasons Paolo Dybala. Ja, beste Saison war halt einmal 22 Tore, einmal 22 Scorer. Ja, das ist auf jeden Fall zu gut für uneingelöstes Versprechen. Das war crazy von mir. 129 Tore in der Serie A, 70 Assists und eben Weltmeister. Solider Profi mit starker Phase. Höher gehe ich aber trotzdem nicht, weil ich dachte, da wäre noch mehr drin gewesen. Kai Havertz. Ja, schon am Scheideweg, ne? Gewinnt Arsenal dieses Jahr die Champions League? Klar, Havertz jetzt aktuell nicht dabei gewesen. Aber das würde ihm schon gut tun. Er hat ja schon mal die Champions League gewonnen. Das wäre das zweite Mal mit dem zweiten Verein. Dann bist du bei mir solider Profi mit starker Phase. Renato Sanchez, völlig in Vergessenheit geraten. Joao Felix, uneingelöstes Versprechen. Atubolu, solider Profi mit starker Phase. Lamine Yamal, Weltklasse über Jahre. Anton Stach. Was macht ein Polar Bear in Arlington, Texas? Völlig in Vergessenheit geraten und ich liebe ihn. Come to Frankfurt. Endrick. Boah. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Endrick ist auf vielen Ebenen so seltsam. Ne? Erstmal sind ja nicht nur seine Vorbilder irgendwie aus den 60er Jahren. Er spielt auch ein bisschen Fußball wie aus den 60er Jahren. Rückwärtsbewegung hat er noch nie gehört. Solider Profi und ich tendiere zum uneingeschränkten Versprechen. Uneingelösten. Gio Reyna, völlig in Vergessenheit geraten. Hat, glaube ich, einfach mental nicht das, was es braucht, um im Profifußball erfolgreich zu werden. Also, ich habe mit dem Jungen mich noch nie unterhalten, von daher kann ich es nicht fair sagen. Aber mein Bauchgefühl ist, dass er viel zu soft dafür ist, es in diesem Bereich zu schaffen. Und deshalb kommt er ins uneingelöste Versprechen. So, Freunde, weil wir noch ein paar Minuten haben, machen wir hinten raus noch das Good Old Quickfire. Zu welchem Verein wechseln folgende Spieler im Sommer? Gyökeres. Tja, gute Frage. Ich sage United. Tatsächlich sage ich United. Gittens, Chelsea, natürlich Chelsea. Frimpong, Liverpool, Süle, wechselt nicht. Tell, geht zu Tottenham fix. Cherki, der geht nicht zu Dortmund. Dortmund, ich hoffe es. Ich hoffe, er geht zu Dortmund. Ich glaube, er geht nach England. Jonathan David, der kanadische Stürmer, kann ablösefrei wechseln. Irgendwie sehe ich da einen verrückten Spanienwechsel. Ich sage Atleti, warum auch nicht. Jonathan Tah, FC Bayern, Julian Brandt, Werder Bremen. Und liebe Grüße aus Dortmund, liebe Grüße nach Dortmund. Julian Brandt ist ja wohl, hat wohl eine persönliche Beziehung zu Werder Bremen und ich fände es einfach geil. Er selbst sucht wohl einen europäischen Topclub, aber ich könnte es mir einfach sehr, sehr gut vorstellen. Das war's für heute, Freunde. Ganz herzlichen Dank.